Herzlich willkommen bei Kleines Wunder, große Fragen, dem Podcast rund um Schwangerschaft und Geburt. Ich bin Daniela Niedermeier-Mattis und ich arbeite bei der Beratungsstelle schwanger.li. Schwanger zu werden kann große Freude bedeuten, aber auch viele Fragen aufwerfen. Unser Ziel ist es, dass Sie gut informiert, gestärkt und sicher Ihren eigenen Weg gehen können. In dieser Episode sprechen wir über die Zeit nach der Geburt. Die Ankunft eines Kindes bringt viel Veränderung mit sich und erfordert die Offenheit der Eltern, sich einzulassen und neu anzupassen. Wir wollen offen und ehrlich über diese besondere Zeit reden, über das Glück und die Tränen, über das Gefühlschaos und die Herausforderungen. Was lässt sich für die Zeit des Wochenbetts vorbereiten und was hat es mit der elterlichen Feinfühligkeit auf sich?
Auf einmal ist da ein kleiner Mensch, der von einem abhängig ist und auf einmal schafft man dann Dinge, die man vielleicht vorher nicht geschafft hätte oder sich nicht zugetraut hätte. Also es kann sich in jede Richtung entwickeln, also da die Offenheit zu haben, auch vielleicht als Paar sich das vorher zu überlegen, wie man es gerne hätte, aber sich da gleichzeitig auch darüber klar zu sein, dass man dann in dieser Anpassungsphase doch nochmal ganz vieles neu überlegen muss, weil sich's dann anders anfühlt, weil die Kraft anders ist, als man dachte, mehr oder weniger oder wie auch immer. Da im Gespräch zu bleiben und offen zu sein für das, was da entstehen mag, wäre eine gute Idee für viele junge Paare, weil jeder Übergang, jede Krise birgt eben auch Entwicklungschancen. Und wenn es Paare da schaffen, gut im Kontakt zu bleiben, dann ist das natürlich auch eine Riesenchance, dass was Tolles aus dieser Übergangsphase entsteht.
Es braucht Zeit, bis sich das Leben mit einem Neugeborenen einspielt. Zeit, um sich an die neue Situation zu gewöhnen. Wichtig ist, geduldig zu sein mit sich selbst, mit dem Partner, der Partnerin und natürlich dem Baby. Es tut auch gut zu wissen, dass es den meisten während der ersten Zeit ähnlich geht. So auch Julia.
Der Schlafmangel war sicher das Schwierigste. Unser Sohn war oft in der Nacht stündlich wach und mein Mann und ich waren völlig erschöpft. Ich war überfordert und es fehlte mir manchmal an Geduld und Zuversicht. Es war gut, dass wir vor der Geburt bereits Unterstützung organisiert hatten und zum Beispiel der Tiefkühler mit Essen gefüllt war oder auch die Großeltern mal die Wäsche geholt haben. Zudem war es für mich persönlich eine große Erleichterung, offen über alles zu reden und von meinem Umfeld Verständnis und Rückhalt zu erfahren. Eine Freundin sagte damals zu mir, es ist manchmal schon hart, wo man da als Eltern durch muss, und dann wusste ich, dass ich nicht allein damit war. Denn ein Kind zu bekommen, ist das größte Geschenk der Welt. Und gleichzeitig ist Elternwerden nicht nur Glückseligkeit.
Meine heutige Gesprächspartnerin, Frau Dr. Anne Künster, ist systemische Familientherapeutin und Mutter. Sie erläutert, worauf es in dieser ersten Zeit zu Hause mit dem Kind wirklich ankommt. Sie ist Psychologin und systemische Familientherapeutin und war über ein Jahrzehnt an der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Ulm an der Schnittstellenforschung im Bereich frühe Hilfen und Kinderschutz beteiligt. Sie haben sich damit befasst, wie man wissenschaftliche Erkenntnisse runterbricht und in die Praxis übernimmt. Frau Künster, ich freue mich sehr, dass wir heute gemeinsam über diese erste Zeit nach der Geburt sprechen. Vor allem beim ersten Kind haben werdende Eltern oft keine Vorstellung, wie das dann wird, wenn sie mit dem Neugeborenen nach Hause kommen, und sind manchmal unvorbereitet.
Da sind viele Sorgen oder auch Vorfreude. Und die Erfahrung ist natürlich, dass nach der Geburt nochmal eine ähnlich intensive Zeit kommt, die aber dann nicht nur wenige Stunden dauert, sondern vielleicht eher Wochen. Nämlich, dass sich gegenseitig kennenlernen, der Anpassungsprozess, wie man jetzt von einem Paar zu Eltern wird, von Frau zu Mutter, von Mann zum Vater. Also diese Veränderungsprozesse sind ja mit dem Moment der Geburt nicht vorbei. Das tatsächliche Leben als Familie mit Kind fängt ja dann erst an.
Ja, genau. In der Regel wissen wir auch gut Bescheid, welche körperlichen Prozesse bei einer Geburt ablaufen und dass es hilfreich ist, sich darauf gut vorzubereiten. Und wenn dann die Wehen vorbei sind, man hält das Kind im Arm, ist man manchmal einfach nur unendlich erleichtert. Aber auch nach der Geburt gehen diese körperlichen Prozesse weiter. Es ist uns auch an der Beratungsstelle wichtig, dass wir das ansprechen.
Ja, unbedingt. Wir haben ja danach nochmal ganz viele hormonelle Umstellungen. Dann geht es ja auch ums Stillen, die Milchproduktion und all diese Themen. Und was da dann immer wieder übersehen wird, ist, dass das nicht nur körperlich anstrengend ist, sondern natürlich auch emotional, psychisch. Wir haben immer diese Trennung von den körperlichen Abläufen und den seelischen irgendwie in unseren Köpfen. Aber wenn man es rein wissenschaftlich betrachtet, ist es ja doch alles eins. Weil alles, was auch emotional bei uns passiert, sind ja doch Hormone, die da unterwegs sind. Diese hormonellen Umstellungen, die dann im Wochenbett passieren, machen natürlich auch was mit dem Wohlbefinden der frisch gebackenen Mama. Und wir kennen es von ganz, ganz vielen Frauen, dass es dann ja auch vorübergehend zu Heultagen kommt. Wenn das dann nur 2-3 Tage sind, dann ist das noch ganz normal. Aber das ist dann schon so ein Moment, wo ich denke, das würde zu einer guten Geburtsvorbereitung eigentlich auch dazu gehören. Ja, dass man vielleicht informiert ist, wann könnte ich mir da Sorgen machen, wann ist es vielleicht doch mehr als nur eine hormonelle Umstellung, weil doch ein gewisser Prozentsatz der Frauen, die vielleicht erstmal nur mit Heultagen starten, dann unter Umständen mit einer postpartalen Depression schwerer belastet sind und dann auch ganz konkrete Unterstützung brauchen.
Genau, das ist wahrscheinlich auch wichtig, dass die Bezugspersonen, der Partner oder andere Bezugspersonen Bescheid wissen. Wie lange dauern denn die sogenannten Heultage ungefähr und was sind die Anzeichen für eine postpartale Depression?
Genau, also man spricht eigentlich davon, wenn das wenige Tage sind und man fühlt sich überfordert, erschöpft und muss dann mal weinen und dann ist es auch wieder gut. Dann sprechen wir von den Heultagen. Wenn das aber mehrere Wochen anhält, vielleicht 3 Wochen und mehr und die Symptomatik vielleicht auch etwas stärker ist, also wenn es nicht nur ist, ich fühle mich traurig und erschöpft, sondern vielleicht auch solche Gedanken kommen, wie ist das Leben überhaupt noch lebenswert? Das sind natürlich dann Alarmsignale, wenn es dann eben wirklich in eine Richtung einer depressiven Episode geht, dann ist es auf jeden Fall wichtig, dass die Frauen ganz schnell bei einem Facharzt angebunden werden, der das dann gut diagnostizieren kann und entsprechend dann auch Hilfe anbieten kann. Mit den Bezugspersonen, das ist so eine Sache. Natürlich ist es wichtig, dass die Väter oder andere nahe Vertraute da auch gut informiert sind, weil die können das gut einschätzen, ob ihre Partnerin noch in Anführungsstrichen normal ist, so wie sie vor der Geburt war, oder ob es wirklich Veränderungen gibt, wo man sich Sorgen machen muss. Weil heute wissen wir, dass postpartale Depression tatsächlich nicht nur ein Frauenthema ist, sondern auch Väter betroffen sein können. Die haben natürlich nicht die hormonelle Umstellung, die haben keinen Milcheinschuss und Ähnliches. Aber diese Belastung, diese Anpassungsleistung, ich bin nicht einfach mehr nur Partner, sondern ich bin jetzt auch Vater und alles, was damit zusammenhängt, ist ja auch eine Mehrbelastung für die frisch gebackenen Papas. Und auch da sehen wir dann eben, dass es zu postpartalen Depressionen kommen kann. Also die dürfen uns dann nicht sozusagen durchs Raster rutschen, dass wir die immer nur als Ressource betrachten. Die könnten ja die junge Frau oder die junge Mutter unterstützen, sondern dass wir auch da hellhörig sind, dass sie vielleicht auch zu dem Personenkreis gehören, die auch Unterstützung brauchen könnten. Das kann bei jedem Paar ganz unterschiedlich laufen.
Dazu habe ich ein tolles Gespräch geführt mit einem Vater, als wir die Podcast-Episode über Väter aufgenommen haben. Er dachte, ja, wenn mein Kind auf die Welt kommt, wird er sicher von Liebe geflutet. Und das hat sich gar nicht gleich eingestellt. Und er war total irritiert, weil das dann ein paar Tage gedauert hat.
Ja.
Das ist fast ein Tabu. Es ist so wichtig, dass wir darüber reden, dass da am Anfang ganz komische Gefühle da sein können oder sich eben keine Gefühle einstellen und das einfach seine Zeit braucht.
Ja, unbedingt. Also ich glaube, wir haben manchmal ein etwas verklärtes Bild davon, wie man Eltern wird. So flupp, das Kind ist da und wenn dann alle das gut überstanden haben, dann haben sich sofort alle lieb und alles ist wunderbar. Und es gibt natürlich auch ganz viele junge Familien, wo das alles wunderbar so läuft, aber es kann immer Stolpersteine geben. Und wir reden ja jetzt bislang auch davon, dass tatsächlich alle gesund sind und es dann unter Umständen bei dieser Anpassungsphase, sage ich mal, Schwierigkeiten gibt. Das Ganze kann aber natürlich noch dadurch auch schwieriger werden, wenn dann nicht alles gut gelaufen ist. Also wir haben ja dann auch Geburten, wo die Frau aufgrund irgendwelcher medizinischer Vorkommnisse sich gar nicht selber um das Kind kümmern können, selber noch im Krankenhaus versorgt werden müssen. Oder wo die Kinder eben nicht gesund geboren werden, wo es dann erstmal um die Abklärung geht, was hat das Kind denn überhaupt, sei es eine Stoffwechselstörung, sei es irgendeine Form von Beeinträchtigung und. Das kommt ja dann unter Umständen noch dazu. Und dann wird es natürlich mit dem Naja, wir freuen uns alle und alles ist schön. Nochmal schwieriger, weil die meisten Eltern haben ja eine Idee davon. Man entwickelt über die Schwangerschaft eine Idee, wie wird das sein? Wir als Familie, wir als Eltern, wie wird unser Kind sein? Und auch wenn alles wunderbar gelaufen ist und alle Beteiligten gesund bleiben, kann es sein, dass diese Idee, die sich da aufgebaut hat, enttäuscht wird. Warum auch immer. Also irgendwas läuft nicht so, wie man sich das gedacht hat, weil das Kind vielleicht quengeliger ist, als man dachte. Es hat vielleicht ein sensibleres Temperament oder irgendwas auf Paarebene läuft nicht so. Man hatte vielleicht vorher besprochen, man macht alles Hälfte, Hälfte und das kriegt man im Alltag gar nicht hin. Und dann kommt es da zu irgendwelchen Schwierigkeiten, was auch immer. Also alle diese, ich sag mal, kleinen Enttäuschungen, die passieren können, müssen ja dann auch verarbeitet werden. Ich hatte ein Idealbild und von dem muss ich mich verabschieden. Ich würde sagen, in kleinen Abweichungen müssen das wahrscheinlich alle. Keiner wird das Leben nach der Geburt genauso führen, wie er es sich vorher ausgemalt hat. Aber wie groß diese Abweichung ist von dem Traumbild, was man sich gemacht hat und dem, wie die Realität dann ist, das ist natürlich in jeder Familie extrem unterschiedlich und erfordert dann ganz unterschiedliche Anpassungsleistungen. Und auch da sind die Eltern natürlich von Grund auf unterschiedlich. Es gibt Menschen, die tun sich grundsätzlich leicht mit Übergängen, haben das immer schon getan, haben keine Schwierigkeiten, sich auf was Neues einzulassen. Und es gibt Menschen, denen fällt es nicht so leicht. Das ist ja auch ein bisschen eine Typsache. Und die brauchen dann vielleicht ein paar Tage länger oder auch mal ein paar ermunternde Worte, eine Beratung, was auch immer, um diesen Übergang dann doch gut zu bewältigen.
Ja, genau. Hier ist es schon auch wichtig, dass wir allen Zuhörerinnen und Zuhörern vermitteln, dass es gut ist, sich selbst zu kennen und sich Zeit zu lassen für diese doch große Lebensveränderung. Von der Tochter werde ich zur Mutter, vom Sohn zum Vater und dann auch die Veränderung vom Paar zu Eltern, vor allem beim ersten Kind. Unser Krisenmanagement, das verändert sich auch. Und wie wir mit den Herausforderungen umgehen, dass wir da auch ehrlich bleiben.
Genau, vielleicht auch einfach offen, also sich selber kennen und sich dann aber auch von sich selber überraschen lassen. Es gibt ja auch ganz viele Eltern, die dann über sich hinauswachsen und nochmal ganz neue Seiten an sich entdecken. Auf einmal ist da ein kleiner Mensch, der von einem abhängig ist und auf einmal schafft man dann Dinge, die man vielleicht vorher nicht geschafft hätte oder sich nicht zugetraut hätte. Also es kann sich in jede Richtung entwickeln, also da die Offenheit zu haben, auch vielleicht als Paar sich das vorher zu überlegen, wie man es gerne hätte, aber sich da gleichzeitig auch darüber klar zu sein, dass man dann in dieser Anpassungsphase doch nochmal ganz vieles neu überlegen muss, weil sich's dann anders anfühlt, weil die Kraft anders ist, als man dachte, mehr oder weniger oder wie auch immer. Da im Gespräch zu bleiben und offen zu sein für das, was da entstehen mag, wäre eine gute Idee für viele junge Paare, weil jeder Übergang, jede Krise birgt eben auch Entwicklungschancen. Und wenn es Paare da schaffen, gut im Kontakt zu bleiben, ihre Bedürfnisse jeweils im Blick zu haben, die vom Baby im Blick zu haben, dann ist das natürlich auch eine Riesenchance, dass was Tolles aus dieser Übergangsphase entsteht.
Ja, absolut. Sie haben gerade gesagt, die Bedürfnisse des Babys mit einbeziehen und gut beobachten. Da kommen wir zum Stichwort elterliche Feinfühligkeit. Wollen Sie uns bitte darüber ein wenig erzählen?
Ja, unter Feinfühligkeit versteht man, das hat die Mary Ainsworth in den 1970er Jahren schon so schön definiert. Man spricht dann davon, dass Eltern feinfühlig sind, wenn sie in der Lage sind, mitzubekommen, dass ihr Kind Signale schickt. Also ob das jetzt einfach nur ein bisschen unruhig ist oder weint oder quengelt oder was auch immer. Wenn sie diese Signale dann gut verstehen, also richtig interpretieren und darauf prompt und angemessen reagieren. Also so ein Dreischritt, ich muss es erstmal mitkriegen, dass mein Kind mir irgendwas sagen will, dann muss ich es richtig verstehen und nur dann kann ich natürlich eben auch richtig drauf reagieren. Und wenn das gut gelingt, sprechen wir davon, dass Eltern sich um ihre Kinder feinfühlig kümmern. Es gibt noch ein zweites Konzept über elterliche Kompetenzen. Das sind die intuitiven elterlichen Verhaltensweisen. Die sind vor allem von den Papuscheks schön beobachtet, beschrieben und auch beforscht worden. Da spricht man davon, dass man im Grunde ja genetisch programmiert ist als erwachsener Mensch, auf die Signale des Kindes zu reagieren. Ich denke, die allermeisten Menschen haben, wenn man ihnen ihren kleinen Säugling in den Arm legen würde und der strahlt jetzt die Person freundlich an und macht irgendwelche netten Glucksgeräusche und lächelt, dann würden wir uns alle angesprochen fühlen und würden wahrscheinlich freundlich zurücklächeln, auch irgendwie nette Tönchen machen und ein bisschen ins Spielen kommen. Und wenn dieses Kind dann anfangen würde, sich zu winden und zu quengeln und zu weinen, dann würden wir irgendwie versuchen, versuchen, das Baby wieder zu beruhigen und so weiter. Das muss noch nicht mal das eigene Kind sein. Also das gilt sozusagen als genetisch programmiert bei erwachsenen Menschen. Da kommen wir nicht so gut dran, wenn das von alleine nicht klappt, weil das ist ja eben, wie soll ich sagen, das ist eigentlich vorangelegt. Das Schöne an dem Konzept der elterlichen Feinfühligkeit, also ich gucke hin, ich interpretiere, ich reagiere, das finde ich so toll nochmal für Eltern auch, weil das kann ich ja üben. Vielleicht verstehe ich mein Baby am Anfang nicht. Ich würde mal sagen, 99,9% der Eltern verstehen erstmal nicht beim ersten Pieps, was das Kind will, sondern wir machen alle Trial and Error. Das Baby weint, wir gucken in die Windel, wir legen es an oder wir tragen es rum und irgendwann haben wir rausgefunden, ah, okay, das war das Problem. Aber dieses Hingucken, Zuhören lernen, ausprobieren, was könnte es denn sein und dann immer besser darin werden, die richtige Antwort zu finden, das ist eine Übungssache und das finde ich so schön. Man muss das nicht direkt können, sondern man wächst dann mit dem Kind gemeinsam rein. Und das ist auch schön für Eltern vielleicht, würde für mich in die Geburtsvorbereitung auch reingehören, da offen und ehrlich mit sich zu sein und nicht zu erwarten, das muss ich alles perfekt können. Nein, ich muss offen sein, es zu lernen. Ich muss mich für mein Baby interessieren, Lust haben, mich darauf einzulassen. Das ist das Entscheidende. Wir wissen ja vorher gar nicht, was für dieses spezielle Kind die perfekte Beruhigungsstrategie ist oder wie dieses Kind am liebsten gestillt werden mag und so weiter. Das können wir alles erst entdecken miteinander, wenn das Kind da ist.
Genau, das ist ein wichtiger Punkt. Das haben wir auch im Vorgespräch schon miteinander gesprochen. Dieses Wissen, dass jedes Kind anders ist und dass das auch entlastend ist zu wissen, mein Kind ist individuell und jedes Kind hat sein eigenes Temperament.
Ja, ganz unbedingt. Also das ist tatsächlich in der Psychologie schon lange bekannt und auch gut erforscht, dass Kinder eben ja eine gewisse Ausstattung haben, genetisch sozusagen mitbringen, was sie für ein Temperament haben. Inzwischen macht man sich natürlich auch Gedanken, was ist da vielleicht auch an Vorerfahrungen aus dem Mutterleib schon mitgegeben worden über den Mechanismus von fötaler Programmierung und so weiter. Aber das heißt, wir wissen nicht, wenn das Kind rauskommt, wie wird es denn sein? Und ich glaube, alle, die diesen Podcast hören und vielleicht selber mehr als ein Kind haben, können das sofort bestätigen, dass jedes Kind anders ist. Ich kenne das von meinen Töchtern noch, dass sie sich in diesen 2-3 Tagen in der Klinik schon völlig unterschiedlich verhalten haben, wie das zum Beispiel mit dem Stillen lief. Die eine war noch eher ein bisschen faul und brauchte Hilfe und musste ein bisschen animiert werden. Und bei der anderen war es eher umgekehrt, wo ich dachte, okay, die frisst mich gleich auf. Die hat da ganz viel Bedürfnis. Das sind nur so kleine Beispiele, aber so ist eben jedes Kind wirklich komplett anders. Auch wenn es die gleichen Eltern sind, die das 2., 3., 4. Kind kriegen, werden sie bei jedem Kind wieder überrascht sein, was das wieder für Besonderheiten mit sich bringt. Das ist ja auch das, was ein Teil dieser Eltern-Kind-Liebe ausmacht, dieses spezielle, individuelle Kind kennen und lieben zu lernen und sich überraschen zu lassen. Auch da ist es vielleicht entlastend, wenn man sich das immer wieder auch vor Augen führt. Mein Kind muss nicht so sein wie das andere Kind.
Das eigene Kind nicht mit anderen vergleichen, das ist der Schlüssel wahrscheinlich. Vielleicht hat unser Kind einfach gar keine Freude daran, viel unterwegs zu sein.
Ja, das kann durchaus sein, ne? Wenn das ein Kind ist, dem vielleicht die Reize erstmal schnell zu viel werden. Und das muss man sich ja auch mal vorstellen. Für so ein kleines, neugeborenes Würmchen geht es ja erstmal darum, sich an die Welt zu gewöhnen. Im Mutterleib musste das Kind ja noch nicht selber atmen, nicht selber verdauen, seinen Herzschlag nicht regulieren und so weiter. Dann kommt es auf die Welt, muss all diese Dinge machen und dann kommen über die ganzen Sinneskanäle noch unfassbar viele Eindrücke. Es gibt Kinder, die sich da leichter tun, viele Eindrücke gut zu verarbeiten und dann trotzdem gut schlafen und andere Kinder, bei denen vielleicht schon viel weniger Reize im Laufe eines Tages dazu führen, dass man dann abendliches Quengeln hat oder das Kind gar nicht zur Ruhe kommt, dass es in Ruhe trinken kann und all solche Themen. Das weiß man vorher nicht. Das ist ein bisschen die Überraschungsbox, wo man sich eben erstmal miteinander reinfinden muss. Und dann kann das natürlich sein, dass eine Situation entsteht, mit der man nicht gerechnet hat. Man dachte vielleicht, ja, ich schneide mir das Kind ins Tragetuch und dann kann ich ja super einkaufen gehen. Und dann mag das Kind das Tragetuch nicht, es ist ihm zu eng und es ist gar nicht gerne unterwegs. Und schon steht man da und kann vielleicht doch nicht selber einkaufen gehen.
Da wären wir auch schon bei wichtigen Tipps. Wenn eine Frau ohne Partner ein Kind bekommt, ist es noch wichtiger, dass man sich gut vorbereitet für die Zeit nach der Geburt und plant.
Ja, unbedingt. Was man nicht vergessen darf, ist, Wenn man zu zweit ist, hat man als frisch gebackene Mama unter Umständen die Möglichkeit, wenn das Baby schläft, selber auch zu schlafen. Wenn man sich jetzt aber vorstellt, man hat niemanden, der einem irgendetwas abnimmt, niemand, der einkaufen geht oder ein Essen zubereitet, ist die Gefahr groß, dass die junge Mama in der Zeit, wo das Baby dann schläft, selber sich nicht erholen kann, sondern dann genau solche Dinge erledigt. Mit dem schlafenden Kind im Kinderwagen schnell einkaufen geht, die Wäsche wäscht, ein Essen kocht und so weiter. Dann ist die Gefahr, irgendwann völlig überfordert und erschöpft zu sein, natürlich noch viel größer. Das kann bei Paaren natürlich genauso passieren, dass man sich da verkalkuliert hat, sich viel mehr vornimmt, als dann hinterher praktisch wirklich geht. Aber gerade wenn keine zweite Person da ist, mit der man sich teilen kann, ist es sicherlich eine sehr gute Idee, das auch mitzudenken.
Genau, schon vor der Geburt überlegen, wer unterstützt mich im Haushalt? Wer bereitet ein feines Essen zu und wer erledigt den Einkauf? Denn es ist schon wichtig, dass die Mutter oder der Vater genügend Energie hat, um fürs Baby da zu sein.
Ja, genau. Also es wäre natürlich schön, wenn man das so organisieren kann, dass man als Eltern den Fokus auf sich selber und dem Kind haben kann. Es geht natürlich auch ohne Oma, Opa, Schwiegereltern und so weiter. Aber dann ist es vielleicht gut zu wissen, was gibt es sonst an Möglichkeiten, sich über Beratungsstellen, Hebammen und an Unterstützung zu holen. Was könnte man denn hier vor Ort bekommen?
Und wo kann ich mir Hilfe holen? Das ist ein wichtiger Hinweis, dass man sich in der Schwangerschaft schon gut vorbereitet und organisiert. Ich habe mir die Telefonnummer der Hebamme eingespeichert und geschaut, wo gibt es eine Stillberaterin, die ich im Notfall erreichen kann.
Ja, genau. Welcher Kinderarzt ist in der Nähe? Kann ich da zur Not, wenn ich kein Auto habe, auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln hin? All solche Dinge kann man ja besser planen, wenn man noch die Ruhe hat, mal im Internet zu recherchieren und so weiter, bevor das Kind dann auf der Welt ist.
Auch ein ganz wichtiges Thema ist das Besuchsthema während der Zeit im Wochenbett. Sich fragen, will ich die erste Zeit mit meinem Baby, meinem Partner vielleicht auch ganz zurückgezogen verbringen?
Ja, ich denke, auch da gibt es gar kein richtig oder falsch. Es gibt junge Familien, die freuen sich, wenn viel Besuch kommt und zeigen das Baby gerne allen Verwandten und auch 5-mal täglich. Es gibt aber auch Eltern, die fühlen sich dazu eher verpflichtet. Ich finde, es ist wichtig zu gucken, was trauen wir uns gerade zu. Und nicht vorher schon verabreden, wer wann alles kommt, sondern zu sagen, wir melden uns dann nach der Geburt und dann schauen wir mal, wann ihr kommen könnt. Wir geben euch dann Bescheid, wenn wir soweit sind. Und vielleicht auch mal zu sagen, nee, wir möchten keinen Besuch, das ist uns gerade zu viel. Weil es sollte erstmal nur um die direkt Beteiligten gehen, also um das Baby, Mama, Papa, vielleicht Geschwisterkind, je nach Konstellation und fertig. Das trauen sich vielleicht nicht alle Eltern. Ich kann dazu aber nur sehr ermutigen. Im Nachhinein nimmt es einem keiner übel, wenn er das Kind kennenlernt, wenn es 4 Wochen alt ist. Es ist immer noch klitzeklein und entzückend. Es muss nicht an Tag 2 nach der Geburt sein.
Ja, das ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Hinweis, der sehr viel Stress auch rausnehmen kann aus dieser ersten Zeit.
Ja, ich glaube grundsätzlich die Idee, wir wissen das selber am besten, ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Also sich selber mit den eigenen Gefühlen ernst zu nehmen, sowohl das Kind als auch eben Mama, Papa, immer wieder zu gucken, mal angenommen eben die Schwiegereltern haben sich für morgen angekündigt, freue ich mich drauf oder denke ich, boah, das ist jetzt aber viel und wie kriege ich das hin? Und dementsprechend dann zu entscheiden. Und genauso eben beim Kind, vielleicht würden sich auch die Eltern total über Besuch freuen. Man hat aber gemerkt, bei den letzten 2 Mal, wo Besuch da war, war das für das Kind viel zu viel und das hat ganz schlecht danach getrunken oder war ganz unruhig und so weiter. Dann könnte es auch sein, dass man wegen dem Baby sagt, so viel Besuch ist vielleicht doch nicht gut. Wir warten noch mal ein paar Tage, wie es dann aussieht.
Genau, und da darf man auch ruhig mutig sein als Mama und Papa. Wirklich die eigenen Bedürfnisse und auch die vom Baby aussprechen.
Ja, unbedingt. Also das Baby hat ja nur die Chance, die Unterstützung oder auch vielleicht den Schutzraum zu kriegen, den die Eltern organisieren. Das kleine Wesen ist ja zu 100% abhängig davon, wie die Eltern alles managen und regeln und so weiter. Das heißt, da braucht das Baby die Eltern, die dann sagen, ich glaube, das ist für mein Kind gerade nichts und für sich selber natürlich auch. weil erfahrungsgemäß freuen sich immer alle und wollen natürlich gerne eben das Kind sehen. Und für manche Familien ist das super und für andere eben nicht. Und dann das zu trennen und zu sagen, es hat ja nichts damit zu tun, dass man die Schwiegereltern nicht mag, sondern dass es jetzt darum geht, mit der eigenen Kraft zu haushalten und zu überlegen, was tut mir gerade gut. Letzten Endes ist all das, was wir am Anfang an Schutzräumen schaffen, damit wir Zeit für unsere eigene Regeneration als Eltern haben und auch für das Baby zum Ankommen auf der Welt, für das gegenseitige Kennenlernen, ist ja eine gute Investition für später. Je schöner das miteinander läuft, je besser sich die junge Familie einspielt, desto leichter kann man dann später wieder neue Herausforderungen bewältigen. Und ich habe es auch schon erlebt und ich finde es großartig. Ich könnte solche Eltern wirklich nur beglückwünschen und feiern, dass Besuch kam und die gesagt haben, ihr könnt das Baby gar nicht sehen. Es ist gerade eingeschlafen im Nachbarzimmer. Endlich schläft es tief und fest und ich werde es jetzt nicht wecken, weil ihr da seid. Und dann musste der Besuch wieder gehen, weil man nicht den Schlaf stören wollte. Wo ich denke, ja, okay, dann halt beim nächsten Besuch. Ist ja nicht so schlimm. Es ist ja noch ein paar Jahre da.
Genau, da wären wir bei einem wichtigen Wort als Schlusspunkt für unser Gespräch. Nämlich beim Wort Geduld. Dass wir mit uns selber und auch dem Baby Geduld haben.
Ja, unbedingt. Ich hoffe, das ist so ein bisschen deutlich geworden in unserem Gespräch, dass man sich auf vieles vorbereiten, gut auch vorsorgen kann, durch, ja, ich sag mal, Informationen, Organisation, Absprachen und so weiter. Und dass man dann geduldig mit sich und seiner Partnerin, seinem Partner, dem Kind sein sollte, um all das, was dann doch nicht so läuft, wie man sich's überlegt hat, das braucht ja dann wieder Zeit für Anpassung. Und da darf man ruhig auch geduldig mit sich, dem Rest der Familie und dem Kind und so weiter sein und sich überraschen lassen, wie schnell sich das neu einspielt, das Miteinander als Paar, die Aufteilung im Haushalt, die Versorgung des Kindes, all diese Dinge müssen sich ja miteinander entwickeln. Und vielleicht hatte man vorher ganz tolle Ideen, die dann nicht umsetzbar sind, warum auch immer. Also weg von so Perfektionsansprüchen. Ich würde sagen, perfekt ist jeder, der offen ist und sich darauf einlässt, dass es nicht vorhersagbar ist. Das finde ich deutlich perfekter, als wenn der Küchenboden blitzt, der Kuchen gebacken ist und das Kind alle 4 Stunden gefüttert wird. Das ist eine veraltete Vorstellung, würde ich sagen, von Perfektion im Wochenbett.
Das ist ein schönes Schlusswort, Frau Künster. An dieser Stelle will ich auch noch darauf hinweisen, dass wir dann alle Beratungsstellen in den Ländern, die man sich wenden kann, verlinken werden. Und nun, ja, am Ende des Gespräches angekommen, möchte ich Ihnen ein ganz herzliches und großes Dankeschön sagen, Frau Künster. Vielen lieben Dank für das mutmachende Gespräch.
Ja, und vielen Dank für die nette Einladung.
Das war Kleines Wunder, große Fragen, der Podcast rund um Schwangerschaft und Geburt. Vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Informationen und mehr spannende Themen finden Sie online unter schwanger.li.